Kennen Sie die Apollo 13? Apollo 13 war ein Raketenabschuss, der dazu führen sollte, dass noch einmal auf dem Mond gelandet werden sollte. Sie sehen hier den Raketenstart der Apollo 13. Die Handlung um die Apollo 13 wurde auch verfilmt, ist dadurch sehr bekannt geworden. Und die Crew, die wir jetzt sehen, die Crew um Jim Lovell, hatte den Auftrag, auf dem Mond zu landen. Allerdings war diese Mondfahrt nicht unproblematisch. Schon relativ bald, noch vor Erreichen des Mondes, gab es eine Explosion im Raumfahrzeug. Und die Worte, die dann die Crew nach Hause in die Raumstation sozusagen oder in die Überwachungsstation sendete, ist mittlerweile zu einem feststehenden Ausdruck geworden. Houston, wir haben ein Problem. Als man gemeinsam den Schaden abschätzte, stellte man fest, dass die Mission abgeblasen werden musste und dass es lediglich noch darum ging, können wir die Astronauten retten? Können wir sie wieder zurück nach Hause bringen, auf die Erde bringen? Und die Chancen standen nicht gut dafür. Das Problem bestand darin, dass die Apollo 13 sich von dem Kurs wegbewegt hatte, dass aber nur noch wenig Energie und auch wenig Strom zur Verfügung stand. Und nur eine sehr exakt berechnete Kurskorrektur konnte die Astronauten zurückbringen. Denn die Raumkapsel muss in einem bestimmten Winkel in die Erdatmosphäre oder in die Erdatmosphäre eintauchen, damit sie dort nicht verglüht. Und diese Kurskorrektur musste also mit ausgesprochener Präzision durchgeführt werden. Und nachdem man das hektisch und doch sehr sorgfältig durchdacht hatte und berechnet hatte, zündete man die Triebwerke noch einmal 39 Sekunden lang, um die Apollo 13 wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Eine ganz entscheidende Kurskorrektur, damit die Astronauten sicher auf die Erde zurückkommen konnten. In den nächsten Wochen, das hat Boy Sassenberg schon gesagt, haben wir ein Projekt vor uns, 40 Tage Leben mit Vision, in dem es auch um Kurskorrekturen geht, um Veränderungen geht. Und wenn Sie dieses Buch gesehen haben, dann sehen Sie, dass darauf vorne ein Schiff ist, ein Segelboot. Und Sie wissen, dass das in der Segelfahrt ähnlich ist. Wenn man das Ruder ist sozusagen ein relativ kleines Instrument, das schon bei geringen Kurskorrekturen auf lange Sicht eine starke Veränderung hervorruft. Und so ähnlich kann das uns in diesen 40 Tagen auch ergehen. Ich glaube nicht, dass es in diesen 40 Tagen schon alleine so sehr um Ergebnisse geht oder dass man dann sagt, so innerhalb dieser 40 Tage ist, wer weiß, schon etwas bei mir passiert. Aber so ähnlich wie man eine kleine Kurskorrektur vielleicht sehr viel später sieht, kann diese Zeit eine besondere Chance sein, kleine Korrekturen durchzuführen, Richtungsänderungen durchzuführen. Und je nachdem, wie weit Ihr oder mein derzeitiges Leben von Gottes Vorstellung, von Gottes Plan abweicht, desto drastischer oder auch weniger drastisch müssen solche Kurskorrekturen sein. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich denke, die größte Kurskorrektur, die ein Mensch erlebt, ist die, wenn er feststellt, mein ganzes Lebensziel, die ganze Ausrichtung meines Lebens war bisher völlig ohne, dass ich an Gott gedacht habe, an seine Ziele gedacht habe. Dass diese Fehlprägung unseres Lebens, mit der wir sozusagen geboren werden, dass wir vorbei am Schöpfer unseres Lebens leben, das nennt die Bibel Sünde. Und sie beschreibt diese größte Kurskorrektur unseres Lebens als Umkehr oder als Bekehrung. Das heißt, hier wird eine ganz starke Kurskorrektur notwendig, damit wir nicht wie so eine Raumkapsel sozusagen uns in irgendwelchen Kreisen nur unsere Bahnen ziehen, letztlich ohne Richtung und ohne Ziel. Ich möchte mit Ihnen heute Morgen in den Philipperbrief schauen, in das dritte Kapitel des Philipperbriefes. Also wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen. Philipperbrief Kapitel 3. Und hier beschreibt Paulus zunächst, wie sein Leben ohne Gott aussah. Das bitte noch nicht, das lassen wir noch einmal gerade weg, denn ich möchte noch etwas vorweg schicken, was auch in Kapitel 3 ab Vers 5 schon beschrieben ist. Da beschreibt Paulus die größte Kurskorrektur seines Lebens. Er sagt, ich wurde beschnitten, das war also ein jüdischer Ritus, um deutlich zu machen, ich gehöre zum Volk Gottes. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war, schreibt Paulus im Philipper 3, Vers 5. Ich bin von Geburt an ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Paulus beschreibt sein Leben ohne Christus und sagt, ich habe moralisch und nach den Gesetzen meiner Zeit, sogar nach den 10 Geboten, habe ich vorbildlich gelebt. Ich hatte einen vorbildlichen Kurs eingeschlagen. Und ich war eifrig darin, Gott zu gefallen. Und dann heißt es weiter, aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich um Christus willen als Nachteil erachtet. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Er beschreibt seine Kurskorrektur ganz radikal. Er sagt, ich habe vorher moralisch super gelebt. Ich habe mich an die 10 Gebote gehalten und ich habe sogar gedacht, dass ich so wie ich bin Gott gefalle. Sogar mit meinem Eifer für Gott wollte ich Gott gefallen. Und trotzdem halte ich das, was ich bisher in meinem Leben als Ziel und Richtung meines Lebens hatte, für Dreck. Es ist nichts wert. Ich erachte es als wertlos im Vergleich zu dem, was ich als neue Ausrichtung und Hinwendung meines Lebens erfahren hat, denn ich habe Christus kennengelernt und auf ihn ist ab jetzt mein Leben ausgerichtet. Also hier ist eine ganz starke Kurskorrektur, eine ganz starke Veränderung eingetreten. Und diese Veränderung ist sozusagen der erste Schritt, wenn wir uns über die Ziele Gottes für unser Leben Gedanken machen in den nächsten 40 Tagen, beginnt mit dem nächsten Sonntag. Und darum werden wir auch nächsten Sonntag mit dieser Fragestellung starten. Das heißt, auch wenn Sie selber an dieser Stelle Fragen haben für sich selber und sagen, ich bin nicht sicher, ob ich wirklich zu Gott gehöre, ich bin nicht sicher, ob Jesus Christus wirklich Teil meines Lebens ist, dann ist der nächste Sonntag wie geschaffen für Sie. Oder wenn Sie bekannte Freunde haben, wo Sie sagen, das wäre für die genau die richtige Fragestellung. Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was hat der Schöpfer meines Lebens eigentlich mit mir vor? Dann lade ich Sie ein, auch Ihre Freunde mitzubringen. Und dann schauen wir uns an, jetzt ist Paulus, wie vielleicht viele von Ihnen, hat eine starke Kurskorrektur vorgenommen und sagt, ja, ich lebe mit Jesus Christus. Das ist erst wirklich Ziel, Ausrichtung meines Lebens geworden. Aber Paulus sagt nicht, dann jetzt ist alles okay, alles vorbei, ab jetzt brauche ich keine Veränderung mehr. Sondern er schreibt dann weiter in Philipper 3, Vers 12 und das schauen wir uns jetzt an. Das können Sie auch hier mitlesen oder in Ihrer Bibel, Philipper 3, Vers 12 bis 14. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also er sagt, ich bin zwar von Jesus Christus ergriffen und ich habe das schon wirklich zum Besitz, dass ich zu Jesus Christus gehöre, aber ich behaupte nicht, dass ich sozusagen keine Veränderung mehr brauche, denn ich bin noch nicht vollkommen und ich habe das Ziel noch nicht erreicht, sondern ich strebe danach. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch auf das, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Also Paulus sagt, das Ziel meines Lebens ist etwas, was Gott für mich vorbereitet hat, nämlich das ewige Leben. Darauf halte ich zu. Und darauf halte ich so zu, wie ein Sportler oder ein Wettkämpfer auf ein Ziel zuläuft. Ich nehme daran Maß und darauf richte ich mein Leben aus. Und dem gilt meine ganze Anstrengung, meine ganze Disziplin. Und ich merke, dass ich auf diesem Weg Veränderungen zu durchlaufen habe. Dass Gott von mir Veränderungen erwartet, damit ich dort gut ankomme. Und darum der Titel dieser Predigt, damit nicht alles beim Alten bleibt. Vorbereitung auf Veränderung. Vorbereitung also auf Kurskorrekturen. Mein Ziel ist es heute Morgen, Ihnen Mut zu machen, dass Sie diese 40 Tage Leben mit Vision nutzen. Für sich persönlich nutzen. Und nutzen in dem Sinne, dass Sie Jesus Christus einladen, in Ihrem Leben Veränderungen durchzuführen oder einzuleiten. Wir schauen uns in dieser Predigt einfach an, was für Voraussetzungen gibt es für Veränderungen, wenn wir uns diesen Text der Bibel anschauen, Philipper 3. Was nennt Paulus an Voraussetzungen für Veränderungen? Was können wir bei ihm feststellen, wie das überhaupt möglich wird? Die erste Frage, die sich hier stellt, und damit der erste Gedanke, glaubst du, dass Veränderung notwendig ist? Glaubst du, dass Veränderung notwendig ist? Und Paulus würde darauf antworten, ja, weil ich von Christus ergriffen bin. Ja, ich glaube, dass Veränderung notwendig ist, eben weil ich von Christus ergriffen bin und weil ich ihm ähnlicher werden will. Weil mein Leben ein neues Ziel, eine neue Ausrichtung bekommen hat und weil ich mit ihm lebe. Darum will ich oder brauche ich Veränderung. Und nochmal mit diesem Vers unterlegt, Philipper 3, Vers 12, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin, und das Ziel erreicht habe. Oder, wenn wir das nach der Luther-Übersetzung, die vielleicht manchen vertraut ist über diesen Abschnitt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Paulus, der für uns an vielen Stellen ein Vorbild des Glaubens ist und von dem wir vielleicht sagen, das ist ein Vorbild für einen Menschen, der sein Leben wirklich ganz zielgerichtet auf Jesus Christus ausgerichtet hat und der sein Leben ganz stark unter diese Disziplin oder unter diesen Fokus nimmt. Ich möchte Jesus Christus dienen und niemand sonst. Und von dem wir lesen, wie er für Jesus Christus einsteht und dann bis in Gefangenschaft und Martyrium hineingeführt wird. Der sagt von sich selber, ich weiß von mir, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe, dass ich noch nicht vollkommen bin, aber ich möchte da gerne hinkommen. Ich möchte gerne Christus ähnlicher werden. So könnten wir das mit anderen Worten des Neuen Testamentes sagen. Kennen Sie den ungarischen Arzt Ignaz Semmelweis? Ignaz Semmelweis ist ein Beispiel für einen Menschen, der etwas beobachtet hat und der dann daraus Rückschlüsse gezogen hat als Mediziner und der darauf gedrängt hat, dass Veränderungen notwendig sind, der Veränderungen als notwendig erkannt hat und seine Umgebung hat es zum Großteil nicht erkannt. Die Mutter dieses ungarischen Arztes stirbt an Kindbettfieber bei der Geburt des fünften Kindes. Vielleicht wurde er dadurch sensibilisiert, auf diese Fragestellung mehr zu achten. Als er später selbst Arzt ist, stellt er fest, dass in manchen Kliniken 80% der Mütter an Kindbettfieber starben. Und es gab dafür keine Erklärung. Semmelweis hatte aber Hoffnung, dass hier Veränderung eintreten kann und dass hier Veränderung notwendig ist. Und er begann zu forschen, und begann bald festzustellen, dass er davon ausgehen konnte, dass bei den Geburten, dass die Ärzte nicht gewöhnt waren, ihre Hände zu desinfizieren, sie Krankheiten von einer Wöchnerin zur anderen übertrugen. Und er schloss daraus, dass es eine relativ simple Vorgehensweise, nämlich ein gründliches Waschen der Hände, schon sehr gute Resultate hervorbringen könnte. Und die Schlussfolgerung war korrekt. Innerhalb kurzer Zeit war es in der Klinik, in der er die Verantwortung trug, sank die Sterberate der Wöchnerinnen sehr stark. Das eigentlich Schockierende an dieser Geschichte ist, dass seine Kollegen ihm diese Erfolge übel nahmen, beziehungsweise es nicht für möglich hielten und sagen, das sei Geschwätz. Sie gaben sich nach außen hin wissenschaftlich und objektiv, aber sie waren nicht bereit für diese Veränderung. Sie fühlten sich vielleicht auch in ihrem Stolz verletzt. Das weiß man nicht genau. Aber sie haben mit diesem Motto die Veränderung blockiert. So haben wir das noch nie gemacht. Das ist ja bis heute beliebt. Semmelweis wurde für diese Veränderung ausgelacht und seine Nachfolger schafften die Veränderung, die er eingeführt hat, wieder ab. Das heißt, er starb eigentlich verbittert über dieser Frage, weil er feststellen musste, dass selbst seine Nachfolger diese positiven Entwicklungen, diese positiven Veränderungen nicht ihm verdanken bzw. das weiter durchführten. Erst heute weiß man, was ihm zu verdanken war, welche Entwicklung und welche Forschungsergebnisse von ihm stammen. Er gehörte zu den Menschen, die Veränderungen als notwendig erkannt hatten, gesagt hatten, es ist eben nicht egal, wie das weiterläuft. Und ich glaube, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen und darauf schauen, was Gott für Ziele mit uns hat, dass es entscheidend ist, ob wir davon überzeugt sind, dass Veränderungen notwendig sind. Und wenn Sie auf Ihr eigenes Leben schauen, Ihre persönliche Gottesbeziehung, Dinge, die Ihnen vielleicht Not machen, Mühe bereiten, oder dass Sie den Eindruck haben, dass Sie auf der Stelle treten in Ihrem Christsein, dass Sie den Eindruck haben, so dass das Feuer für Jesus Christus habe ich schon vor längerer Zeit verloren oder ähnliches, dann sind Sie darin genau richtig, wenn Sie erkennen, Veränderung ist notwendig. Es ist notwendig, dass ich eine stärkere Beziehung zu Jesus Christus bekomme. Und Paulus selber geht davon aus, ich bin noch nicht fertig, ich brauche Veränderung, ich brauche dieses Umgestaltetwerden und danach strecke ich mich aus. Die zweite Fragestellung, die sich daraus ergibt, oder der zweite Gedanke, glaubst du, dass Veränderung möglich ist? An anderer Stelle der Bibel, jetzt nicht im Philipperbrief, sehen wir, dass uns beschrieben wird, dass alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Das heißt, wir merken hier den Wunsch Gottes, den ausdrücklichen Wunsch Gottes, dass unser Leben umgestaltet wird, dass es seinem Sohn gleich wird, Jesus Christus gleich wird. Und Paulus drückt das so aus, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich möchte mich ausstrecken nach dem, was vorne ist und möchte auch Altes zurücklassen können. Ich glaube daran, dass Veränderung möglich ist. Das wird hier ausgedrückt. Ich bilde mir nicht ein, dass ich schon geschafft habe, Philipper 3,13. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich denke, dass mancher von uns vielleicht das Wort Veränderung schon nicht mehr hören kann. Für manchen ist das vielleicht sogar eine Bedrohung. Ich weiß nicht, wie Ihnen es damit geht, aber vielleicht haben Sie an bestimmten Punkten Ihres Lebens immer wieder um Veränderung gerungen. Und Sie haben viel Energie dafür aufgebracht und Sie haben immer wieder Ihr Versagen konstatieren müssen. Sie haben festgestellt, ich schaffe es einfach nicht. Und das bedeutet, dass ein simpler Appell an dieser Stelle nichts nützt. Wenn Sie jemand, der schon 20 Mal versucht hat, aufzuhören zu rauchen zum Beispiel, sagen, hör doch einfach auf zu rauchen, dann ist das halt sehr leicht gesagt. Oder wenn man jemand sagt, hör auf, jähzornig zu sein, stell das doch einfach ab. Dann denken Sie vielleicht, wenn Sie davon betroffen sind, ja, schön wär's, wenn ich das so abstellen könnte. Hör doch auf, negativ zu reden. So ähnlich. Menschen, die damit kämpfen, die werden feststellen, Veränderung ist nicht so leicht. Und jemand, der es oft versucht hat, etwas loszuwerden, da gesellt sich sozusagen noch die Angst hinzu, dass Veränderung vielleicht gar nicht möglich ist und die blockiert. Und darum kommt dann so spätestens nach 5 missglückten Versuchen zu einer Veränderung diese Angst hinzu und vielleicht ja die Sorge, dass das gar nicht möglich ist, dass da gar keine Veränderung denkbar ist. Und das löst dann noch anderes aus. Das löst vielleicht aus, dass wir dann anfangen, Masken zu tragen und zu sagen, also ich möchte über diesen Bereich, da versuche ich so gut wie möglich, das zu schützen, dass das andere nicht so mitbekommen, dass ich an dieser Stelle einfach nicht weiterkomme. Oder noch subtiler vielleicht, ich mache andere klein, denen das Leben an diesen Stellen besser gelingt, die ihre Charaktereigenschaften sozusagen besser im Griff haben, die im Leben scheinbar besser klarkommen. Die versuche ich klein zu machen, damit ich selber groß wirke oder einfach auch nur aus Neid. Und genauso gut kann es sein, dass man sozusagen dann auch gegen Veränderungen innerhalb einer größeren Gemeinschaft, auch der Gemeinde ist, weil man so viel Enttäuschung selber eingesteckt hat, wenn es um Veränderungsprozesse geht und denkt, das geht doch sowieso nicht. Das Thema Veränderung kann bedrohen. Aber ich glaube nicht, dass es Gottes Ziel ist, uns zu bedrohen an dieser Stelle, sondern uns herauszufordern und immer wieder Mut zu machen, dass wir tatsächlich ihm zutrauen, dass er Veränderung schafft. Dass wir ihm das zutrauen und nicht sozusagen unsere eigene Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt nehmen und sagen, ja, du selber, du kannst das halt nicht und vergiss es doch einfach, mach einfach so weiter. Wenn Sie schon aus Neugierde vielleicht in dieses Buch vorne reingeschaut haben, dann werden Sie feststellen, und das haben mir auch schon welche zurückgemeldet, das fängt so typisch amerikanisch an. Da wird dann gesagt, die nächsten 40 Tage werden Ihr Leben verändern, so ungefähr. Und das ist das Wichtigste, was Sie im Moment überhaupt tun können in Ihrem Leben und so weiter. Das ist ein bisschen dick aufgetragen, das gebe ich zu. Und manchmal ist das so, da sind wir Deutschen ja auch sehr groß drin, dass wir sozusagen dann sehr unterkühlt darauf reagieren und sagen, na ja, das sind doch die Amerikaner, ne? Also, wenn die wüssten, ne? Aber wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und wissen, Veränderung ist eh nicht möglich und dann bleiben wir halt so, wie wir sind. Da kippen wir natürlich von der anderen Seite vom Pferd in der Ablehnung dieser Chance, die Gott uns gibt. Und ich glaube, dass es wirklich eine Chance ist. Amerikanisches Denken hin oder her. Lassen Sie sich doch einfach auf so eine Reise ein und sagen, in meinem Leben, wenn Sie zurückschauen, gab es Veränderungen, manchmal in Zeiten vielleicht, wo Sie das gar nicht so für möglich gehalten haben. Wenn Sie an Veränderungen in Ihrem Leben denken, vielleicht sind das Dinge, die sind sozusagen Ihnen zugefallen. Und an anderen Stellen werden Sie, wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen, merken, dass die größten Veränderungen erzielt wurden in den Momenten, wo Sie sich bestimmten Fragestellungen mal wirklich gründlich gestellt haben und gesagt haben, das muss ich jetzt mal wirklich zu Ende denken und Gott fragen, was hast du an dieser Stelle mit mir vor und an welcher Stelle muss ich hier Veränderungen erleben. Und da haben sie vielleicht drum gebetet und gefleht, Gott angefleht, dass er ihnen Veränderung ermöglicht. Und dann haben sie erlebt, wie Gott wirklich ihnen Steine aus dem Weg räumt und wie er anfängt, bei ihnen etwas umzugestalten. Und diese Chancen sollten wir nutzen. Diese Chancen sollten wir nutzen. Paulus schreibt das ja, das hatte ich vorhin schon zitiert, Römer 8, 29. Sie alle, die Gott im Voraus erwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Gott hat sie berufen in seine Nachfolge, wenn sie jetzt schon Jünger Jesu sind, wenn sie mit Jesus Christus leben. Er hat sie berufen in seine Nachfolge. Dann hat er sie auch dazu berufen, so sagt uns das dieser Bibeltext, dass sie Jesus Christus gleich werden, dass sie umgestaltet werden. Und das ist eine Sache, die wirklich Gott tut und die nicht wir tun können. Und ich glaube, dass das entscheidend ist. Wenn Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten liegt, was meint er denn damit? Meint er dann, ich vergesse, was in den Jahren jetzt vorher schon passiert ist? Ich vergesse, was vielleicht auch an Gutem in mein Leben hineingelegt wurde oder ich nabe mich ab von meiner Verwandtschaft oder so? Nein. Ich vergesse, was da hinten liegt. Damit meint er, ich vergesse, dass ich was ich früher für absolut notwendig hielt, um in meinem Leben vor Gott bestehen zu können. Ich habe gemeint, dass ich Gott gegenüber Leistungen in erster Linie zu bringen habe, dass ich vor Gott gerade stehen kann und sagen kann, hier bin ich, habe alles richtig gemacht, Gott. Alles klar, du kannst sehr zufrieden sein mit mir. So hat Paulus gedacht, so war er geprägt. Er war stolz darauf, was er alles leisten und vollbringen konnte. Und diesen Zahn hat ihm Gott gründlich gezogen und das ist seine Bekehrung gewesen, dass er gemerkt hat, ich stehe mit leeren Händen vor Gott und ich brauche absolut die Versöhnung durch Jesus Christus. Das ist seine Umkehr. Und darum, wenn er sagt, ich vergesse, was da hinten liegt, dann hat er das abgelegt, dass er meinte, er kann das selber schaffen, selber Veränderung hervorrufen, dass er selber mit der Sünde seines Lebens fertig werden kann. Diesen Zahn hat ihm Gott gezogen. Und darum ist dieser Ansatz, sind wir davon überzeugt, dass Veränderung möglich ist. Letztlich das Überzeugtsein davon, dass Gott das in mir schafft. Gott schafft das. Und Gott schafft auch die Überwindung einer Sucht, die Überwindung einer Charaktersünde, wo wir schon viele, viele Anläufe versucht haben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott das schafft. Und ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel letztlich nicht in uns selber liegt, sondern bei Gott liegt. Darin, dass er uns Veränderung schenkt. Und ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass Veränderung nicht, in der Regel zumindest, nicht über Nacht kommt, sondern über einen längeren Veränderungsprozess. Aber ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Basis ist, zu wissen, so wie Paulus das von sich sagen konnte, ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Und meine Schuld ist am Kreuz von Jesus Christus getragen worden. Und darum stehe ich jetzt mit leeren Händen, aber auch nicht mehr mit schuldigen, sündigen Händen vor Gott. Und jetzt kann ich empfangen von ihm. Und jetzt kann das Leben neu werden in seiner Kraft. Jetzt kann ich wirklich so leben, dass ich mich nach Zielen Gottes ausstrecke. Und damit kommen wir zur dritten Fragestellung und zum dritten Gedanken. Willst du dich nach Gottes Zielen ausstrecken? Willst du wirklich, dass Gott die Ziele deines Lebens vorgibt und du dich danach ausstreckst? Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch darauf, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu erhalten. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Oder nach der Lutherbibel, ich strecke mich nach diesem Ziel aus und jage ihm nach. Und Paulus hat an dieser Stelle einen Wettkämpfer vor Augen aus den römischen Wagenrennen, der auf einem zweirädrigen Wagen steht, vornübergebeugt, der Körper angespannt, die Zügel in der Hand und der auf Sieg setzt und das Ziel vor Augen hat. Und mit aller Anstrengung und aller Kraft und allem Einsatz nach vorne kommen will und dem Ziel und dem Siegespreis entgegengeht. Und ich glaube, dass diese Fragestellung, ob wir das von Herzen wollen, sehr wesentlich ist. Und dass darum diese 40 Tage so eine Chance sind, sich auf Veränderung einzulassen und zu sagen, Jesus Christus, ich möchte, dass du in mir Veränderung schaffst, dass du mich ansprichst durch das, was ich dann lese. Vielleicht wird Ihnen das schwerfallen, dann an manchen Tagen so ein Lesepensum denken, so, na ja, jetzt bringe ich es hinter mich. Ich denke, dass wir die große Chance haben, ganz bewusst zu sagen, Jesus Christus, ich lege dir diese Zeit hin, ich lege dir diese Momente hin, in denen ich jetzt lese. Und ich möchte davon von dir aufgerüttelt, angesprochen werden, wo bei mir Veränderung notwendig ist. Ich möchte das dann in deinem Wort nachlesen. Ja? Ich glaube nicht, dass Veränderung sozusagen durch ein Buch möglich ist. Schon mal gar nicht, wenn es nicht die Bibel ist. Aber es ist, kann sozusagen ein Anreiz sein, eine Chance dazu, dass wir uns ganz bewusst damit auseinandersetzen und sagen, so, jetzt habe ich diese Zeit, ich habe sie eingeplant und ich widme sie dieser Möglichkeit, dass Gott in mein Leben hineinredet. Und das ist eine große Chance. Aber das bedeutet, dass ich meinen Willen damit einschließe und sage, ja, ich lasse mich auf dieses Wagnis ein. Und selbst wenn Gott mir vielleicht was Ungewöhnliches sagt, was Ungewöhnliches zeigt, dann möchte ich das aus seiner Hand nehmen und nicht sofort sagen, nee, habe ich noch nie so gemacht. Kommt gar nicht in Frage. Eine große Chance. Und damit sind wir bei der vierten Fragestellung. Wenn Sie diesen Willen haben, wie willst du dies tun? Wie willst du dies tun? Das Erste, was wir brauchen, das sehen Sie schon, wenn Sie sich auf diese Aktion einlassen, am Lesepensum, selbst bei einem Andachtsheftchen, mit Disziplin. Ohne Disziplin gibt es kein Lernen. Es gibt keinen erfolgreichen Sportler, der ohne Disziplin irgendwie weiterkommt oder einen Siegespreis bekommt. Und so gibt es auch kein geistliches Wachstum ohne eine klare Ordnung. Es gibt, glaube ich, kein geistliches Wachstum ohne ein Quäntchen Disziplin mindestens dabei. Denn damit bereiten wir sozusagen Gott und dem Heiligen Geist einen Weg, dass er Veränderungen ermöglichen kann bei uns. Manchmal suchen Menschen Seelsorge auf und wünschen sich letztlich, dass die Probleme ihres Lebens durch ein Gebet verschwinden. Und stellen dann überrascht fest, dass Gott sie in einen Veränderungsprozess hineinschickt, der vielleicht über eine lange Zeit andauert. Wir möchten gerne so Instant-Lösungen haben, aber Gott gibt sie nicht in allen Fällen. Und darum ist manchmal, oder bleibt uns sogar oft, würde ich sagen, nicht erspart, mit einer Disziplin da heranzugehen. Titus gegenüber wird gesagt, auch von Paulus in einem Brief an Titus, Titus 2, Vers 12, Gottes Gnade nimmt uns in Zucht oder diszipliniert uns, könnte man auch übersetzen, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben können. Also geistliches Wachstum schließt Disziplin ein. Leben nach dem Willen Gottes schließt Disziplin ein. Ich habe eine schöne Definition gefunden für das Wort Disziplin. Das heißt aufgeschobene Freude. Disziplin ist aufgeschobene Freude. Disziplin heißt, ich tue etwas, um später Frucht zu ernten. Ich tue etwas, um später wirklich ernten zu können und beschenkt zu werden. Das ist Disziplin. Und wenn Sie so auf Ihr Leben schauen, schauen Sie doch mal an, wozu Sie Disziplin aufbringen und was bei Ihnen besonders diszipliniert läuft. Manche arbeiten sehr diszipliniert für die Schule, andere vielleicht sehr diszipliniert in der Arbeit, am Arbeitsplatz. Andere sind sehr gewissenhaft darin, ihre Lieblingssendung im Fernsehen nicht zu verpassen. Ja, das sind sozusagen Funde, mit denen Sie arbeiten können. Ja, wenn Sie merken, Sie sind an dieser Stelle sehr gewissenhaft und diszipliniert, dass Sie diese Sendung nie verpassen, dann bedeutet das doch, dass Sie, wenn das Ziel Ihnen attraktiv genug ist, dass Sie dafür auch diszipliniert sein können. Und wenn Sie das übertragen, bedeutet das letztlich, dass es ganz stark davon abhängt, ob wir ein Ziel vor Augen haben, das wir erreichen möchten, wo wir wirklich hinwollen und nicht nur pro forma hinwollen, sondern wo wir wirklich landen wollen. Und dann haben wir plötzlich Disziplin dafür. Disziplin, aufgeschobene Freude. Und was bedeutet das konkret? Disziplin heißt, dass Sie zum Beispiel sich eine Zeit einplanen, in der Sie täglich lesen. Sie täglich in diesem Buch oder Andachtsheft lesen, dann nehmen Sie sich dieses Buch, dann nehmen Sie sich die Bibel daneben. Da werden viele Bibelstellen genannt. Es ist gut, wenn Sie die dann mitlesen, in der Bibel selbst noch mal aufschlagen. Auch aufschlagen, damit Sie die in Ihrer Bibel später wiederfinden, damit Sie den Zusammenhang kennenlernen. Und dass Sie sich so eine Zeit nehmen, wo Sie das miteinander lesen, dann eine Zeit, wo Sie mit Gott reden darüber, wo Sie ihn einladen, dass er in ihr Leben hineinspricht. Und das bedeutet dann, dass sie, um diese Zeit zu bunkern oder sie zu sagen, diese Zeit gehört jetzt dieser Arbeit und diesem Lesen. Dazu gehört Disziplin. Das leuchtet ihnen sofort ein. Das bedeutet, dass sie vielleicht andere Dinge in dieser Zeit weniger machen können. Dass sie das Fernsehgerät vielleicht ausschalten müssen. Das erfordert enorm viel Disziplin, wenn man dann so ein Buch lesen will. Es kostet auch Disziplin, zu einer Kleingruppe, zu einem Hauskreis zu gehen, wenn man einen Tag lang gearbeitet hat und ist eigentlich erschöpft, auch so emotional erschöpft und denkt, naja, das muss ich mir doch, also vielleicht wäre es, ich würde jetzt lieber entspannen vom Fernseher oder lieber einfach so die Beine hochlegen oder einen Roman lesen oder ins Bett gehen. Das erfordert Disziplin. Aber ich denke, wenn wir uns 40 Tage auf so eine Aktion einlassen, ist das eine große Chance. Auch im Blick auf das eigene Disziplinieren. Und dann der zweite Gedanke, wie will ich dies tun? Mit persönlich festgehaltenen Zielen. Sehen Sie, wir werden in diesen 40 Tagen die 5 großen Ziele Gottes für jeden Menschen kennenlernen. Sie gemeinsam uns anschauen und da sehr viel Zeit drauf verwenden, uns das gründlich zu erforschen und gründlich zu durchdenken. Und damit das eben nicht nur irgendwelche hochgesteckten Ziele bleiben, wo wir dann sagen, ach ja, das bejahen wir, das sind so unsere Werte, sondern damit das auch in unseren Alltag hineinkommt, in unser Leben hineinsickern kann, bedeutet das, dass wir uns auch persönliche Ziele stecken und sagen, ja, das möchte ich machen. Diese Kurskorrektur möchte ich vornehmen. Dieses kleine Ziel, das will ich mir vornehmen. Nur, wie wollen Sie das machen? Ich schlage Ihnen vor, dass Sie das in das Buch reinschreiben oder in das Andachtsheft. Dass Sie das da reinschreiben oder sich ein Tagebuch oder etwas Ähnliches, eine Kladde, die Sie dann immer daneben liegen haben, nehmen und notieren das, was Sie sozusagen auch mit Gott absprechen und vereinbaren. Das ist übrigens auch eine schöne Form, wenn Sie gebetsmüde werden, Gebete aufzuschreiben. Vielleicht probieren Sie solche Sachen einmal aus. Aber jetzt im Blick auf die Ziele, schreiben Sie es mit Ihren eigenen Worten auf, was Sie möchten und was Sie als Ziel formulieren. Und dann bitten Sie Gott, dass er dieses Ziel, was er Ihnen auch dann sozusagen ins Herz gelegt hat, dass er das mit Ihnen erreicht und für Sie erreicht. Dann schreiben Sie sich das rein. Und dann können Sie sich überlegen, bei dieser Fragestellung, wie will ich das tun, ob Sie Unterstützung vielleicht brauchen. Ob es gut ist, wenn Sie einen Menschen haben, mit dem Sie einmal pro Tag telefonieren und sich auch gegenseitig unterstützen dabei und sagen, und, hast du es schon geschafft? Bisschen dieses Lesepensum und sich gegenseitig, oder gab es Fragen, die dir vielleicht gekommen sind, dass Sie über diese Kleingruppe hinaus auch sagen können, ach so, ja, vielleicht kann ich dir diese Frage schon mal stellen. Da muss ich nicht noch 3 Tage warten, sondern mich würde interessieren, wie du darüber denkst, ob du auch über diese Sache gestolpert bist oder dich über jene Formulierung geärgert hast oder Ähnliches. Und zu diesen praktischen Überlegungen zählt auch, haben Sie das Buch schon oder das Andachtsheft? Ich habe gesehen, dass am Büchertisch die fast aus sind. Das heißt, ein paar Exemplare sind noch da. Ich bitte Sie, dass Sie dann einfach am Büchertisch ein Vermerk hinterlassen, dass Sie das noch brauchen, damit wir genügend zur nächsten Woche nachbestellen. Also diese Überlegungen, für Sie auch die Überlegung, welche Zeit des Tages will ich mir denn nehmen, um diese Zeit für Gott zu investieren. Alles unter diesem Gedanken, das ist eine Chance, dass Gott in mir Veränderungen entzündet. Die Apollo 13 hat es geschafft. Das schauen wir uns hier noch an, als die Raumkapsel dann geborgen wird. Großer Jubel war da, sie hatten es geschafft. Die Raumkapsel und die 3 Astronauten an Bord wurden sicher geborgen. Es war ein großes Fest. Darüber wurde ein Film gedreht, eben weil das so eine Erfolgsstory war, eine schöne Geschichte und eine wahre Begebenheit. Stellen Sie sich vor, Sie würden in der Ewigkeit einen Film sehen über die nächsten 40 Tage. Und was würde da so gezeigt werden? Können Sie sich ja mal überlegen, wie das wäre, wenn über so einen bestimmten Abschnitt Ihres Lebens ein Film gedreht würde. Würden da Highlights drin vorkommen oder sind das, das soll Sie anreizen zu überlegen, was wäre das, wenn ich aus diesen Chancen, die Gott mir setzt, wirklich etwas mache Und wer weiß, was Gott bei Ihnen für Veränderungen anstrebt an dieser Stelle und was er Ihnen in den nächsten 40 Tagen oder jetzt von nächsten Sonntag angerechnet, den nächsten 40 Tagen dann sozusagen ins Herz hineingibt und an welchen Stellen Sie vielleicht schon in dieser Zeit Veränderungen erleben. Dazu wünsche ich Ihnen viel Segen von Gott. Amen. Ich bete noch mit Ihnen. Sie können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, hab von Herzen Dank dafür, dass wir aus deinem Wort lernen, dass du uns umgestalten willst in das Bild deines Sohnes. Du willst uns werden lassen wie Jesus. Und wir merken, wenn wir so in unser Leben hineinschauen, davon sind wir oft weit entfernt. Wir können das mit Paulus sagen, dass wir bei weitem nicht vollkommen sind. Wir würden es vielleicht noch ganz anders beschreiben für uns selbst. Aber wir wollen diesem Ziel nachjagen. Diesem Ziel der Ewigkeit nachjagen. Dem Ziel aber auch, dir ähnlich zu werden. Und darin segne uns bitte, lieber Herr. Amen.